Ich lese aus dem Johannes 4, Verse 4 bis 14, das lebendige Wasser. Sein Weg führte ihn durch Samarien, und damit ist natürlich Jesus gemeint. Er kam zu der samaritanischen Stadt Sichar, in der Nähe des Feldes, das Jakob seinem Sohn Josef gegeben hatte. Dort befand sich der Jakobsbrunnen. Erschöpft von der langen Wanderung, setzte Jesus sich um die Mittagszeit an den Brunnen. Kurz darauf kam eine Samaritanerin, um Wasser zu schöpfen. Jesus sprach sie an und sagte: "Bitte, gib mir auch etwas zu trinken." Er war zu diesem Zeitpunkt allein, denn seine Jünger waren ins Dorf gegangen, um etwas zu essen zu kaufen. Die Frau war ganz überrascht, denn sonst wollen die Juden nichts mit den Samaritanern zu tun haben. Sie erwiderte: "Du bist ein Jude und ich bin eine Samaritanerin. Warum bittest du mich, dir zu trinken zu geben?" Jesus gab zur Antwort: "Wenn du wüsstest, welche Gabe Gott für dich bereithält und wer der ist, der jetzt zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann wärst du diejenige, die ihn bittet, und er würde dir lebendiges Wasser geben. Aber Herr, du hast doch weder ein Seil noch einen Einer, und dieser Brunnen ist sehr tief. Woher willst du denn dieses lebendige Wasser nehmen?" Jesus erwiderte: "Wenn die Menschen dieses Wasser hier getrunken haben, werden sie schon nach kurzer Zeit wieder durstig. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der wird niemals mehr Durst haben. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer nie versiegenden Quelle, die unaufhörlich bis ins ewige Leben fließt. Bitte, Herr, gib mir von diesem Wasser." So wird der Text aus dem Johannes 4. Und wir wollen von dem Lied, das wir gerade gesungen haben, auch noch die restlichen Strophen singen. 5 bis 7. Und wer mag, steht dazu auf.
Thank you.
Wann hast auch du das letzte Mal voller Genuss ein Glas frisches Wasser getrunken? Vielleicht gerade heute Morgen. Gell, das kann einem ja so wohl tun. Es erfrischt einfach. Es macht lebendig. Unser Durst wird gestillt. Und ich merke oft, dass ich nachher so richtig nochmal tief durchschnaufen kann. Man fühlt sich einfach gerade besser. Und vorher, wenn einem der Durst so quält, kann man manchmal an fast gar nichts anderes mehr denken, als nur noch an das Wasser. Und nachher, wenn man den Durst stillen konnte, dann hat man Gedanken auch wieder frei für manches anderes. Aus dem Bibeltext, den ich vorgelesen habe, Johannes 4, hören wir raus, dass Jesus Christus für uns ein so lebendiges, frisches Wasser parat hat. Mit lebendig meint die Bibel, es ist in Bewegung, es fließt und darum ist es frisch. Es ist nicht Wasser, das schon lange in irgendeinem Tümpel gehockt ist, sondern es ist frisches Wasser. Und Jesus hat das für uns parat, immer und jederzeit. Es soll uns stärken, sagt er. Es soll unseren Durst löschen. Es soll uns gut tun. Und was es mit dem Wasser auf sich hat, dem gehen wir jetzt auf die Spur. Ich lade euch ein, vor euren Augen euch folgendes Bild vorzustellen. Wir stehen am Rand eines Hügels. Jetzt schauen wir zu diesem Hügel hoch. Dort oben steht ein grosses, imposantes Gebäude. Es ist der Tempel von Gott. Und jetzt erkennen wir, dass unter der Türschwelle Wasser vorfließt. Wie ein kleines Bächlein. Das Wasser sucht sich seinen Weg durch einen ganz Vorhof vom Tempel und dann fließt es der Hügel zuvor ab. Aus diesem Bächlein wird ein Fluss und unter im Tal zu einem grossen Strom. Und so fließt das Wasser vom Tempel raus durch das ganze Land. Das Bild hat der Hesekiel, der Prophet Hesekiel, einmal vor sich gesehen. Ihre Vision, die Gott zu ihm geredet hat. Der Hesekiel hatte schon vor ein paar Jahren immer wieder mal so Visionen gehabt. Visionen, vielleicht ist uns das heute ein bisschen fremd geworden. Und doch gibt es heute auch noch Leute, die Gabe von der Prophetie haben. Es ist eine Geistesgabe, die der Heilige Geist schenkt. Es gibt heute unter uns Christen auch Leute, die ganz plötzlich oder vielleicht während dem Gebet Bilder vor sich sehen, wo man merkt, also auf die wäre ich jetzt nicht selber gekommen. Das habe ich mir jetzt nicht zusammen fantasiert selber. Da redet Gott zu mir. Und manchmal hört man dann sogar eine Stimme, die ihm das ein bisschen erklärt. Oder gerade den Gedanken dazu. Und so war es beim Hesekiel dann zumal gewesen. Manchmal war es dann für ihn fast ein bisschen ein Klopf gewesen. Aber nachher, jedes Mal, ist er erfüllt worden mit grosser Ehrfurcht. In sich innen, weil er gespürt hat, das grosse, heilige Wesen, das er als Gott angebetet hat, redet zu ihm. Der Hesekiel war zu dem Zeitpunkt, wo er das Bild bekommen hat, ein bisschen etwas über 30 gewesen. Und da hat er das Bild gesehen von dem Tempel, wo das Wasser rausfließt. Vor 14 Jahren ist er und sein Volk von den Babyloniern überfallen worden in Israel. Wie hat sie verschleppt und seither leben sie im Exil in Babylon. Er und seine verbannten Landsleute leben am grossen Kanal vom Fluss Kebar. Und damit sind wir ungefähr in der Zeit von 600 vor Christus. Das Schlimmste aber dann für die Israeliten ist nicht nur, dass sie unfreiwillig in der Fremde müssen leben, sondern dass bei dem verheerenden Angriff der Babylonier ihr Tempel, der Tempel von Gott in Jerusalem, ist zerstört worden. Der Tempel, das ist der Ort, wo zur Zeit vom Alten Testament Gott unter seinem Volk gewohnt hat, wo Begegnungen können stattfinden. Gell, vor Pfingsten, bevor Gott seinen Heiligen Geist über alle hat ausgiessen, die dafür offen sind, hat Gott sich nicht immer überall gezeigt, sondern oft eben auch im Tempel. Dorther ist man für das Beten, ihm zu loben, ihm zu singen, aber eben auch, um Frieden mit Gott wieder herzustellen. Und jetzt war dieser Tempel zerstört gewesen, in Trümmer. Das heisst, die haben sich angefangen zu fragen, ist Gott überhaupt noch mit uns? Und sie hatten keine Möglichkeit mehr gehabt, mit Gott wieder ins Reine zu kommen. Und da an einem Tag redet Gott zu dem Hesekiel. Vielleicht ist er gerade da an diesem Kanal in Babylon gesessen. Da zeigt Gott ihm das Bild mit dem Tempel und mit der Verheißung. Schau, Hesekiel, schreib auf. Es wird eine Zeit kommen, da wird wieder ein Tempel stehen auf dem Tempelberg in Jerusalem. Und es wird lebendiges, heilendes Wasser daraus rausfliessen, raus ins ganze Land. Und alles und jedes, was mit dem Wasser wird in Berührung kommen, wird heil und gesund werden. Und jetzt hören wir selber auf die Worte, die Hesekiel dann notiert hat. Dann führte mich der Engel Gottes zum Eingang des Tempelgebäudes, der nach Osten lag. Dort entdeckte ich, dass Wasser unter der Schwelle hervorquoll. Erst floss es ein Stück an der Vorderseite des Tempels entlang, dann aber südlich am Altar vorbei und weiter nach Osten. Der Engel und ich folgten dem Wasserlauf in östliche Richtung. Nachdem der Engel mit seiner Messlatte 500 Meter ausgemessen hatte, ließ er mich an dieser Stelle durchs Wasser gehen. Es war bloß knöcheltief. Doch wieder maß er 500 Meter aus. Und jetzt reichte es mir schon bis an die Knie. Nach weiteren 500 Metern stand ich bis zur Hüfte im Wasser. Und ein letztes Mal folgte ich dem Engel 500 Meter. Und nun war das Wasser zu einem tiefen Fluss geworden, durch den ich nicht mehr gehen konnte. Man konnte nur noch hindurchschwimmen. Ich sah, dass auf beiden Seiten dieses Flusses sehr viele Bäume standen. Der Engel Gottes sprach zu mir: Schau, dieser Fluss fließt weiter nach Osten, in das Gebiet oberhalb der Jordanebene. Und dann durchquert er die ganze Ebene und mündet schließlich ins Tote Meer. Sieh, dort verwandelt er das Salzwasser in gesundes Süßwasser. Überall, wohin der Fluss kommt, da schenkt er Leben. Ja, durch ihn wird das Wasser des Toten Meeres gesund, so dass es darin von Tieren wimmelt. Und schau, am Ufer des Meeres leben dann Fischer, und zwar von En-Gedi bis En-Eglayim. Sie breiten ihre Netze zum Trocknen aus. Fische aller Art wird es dort geben, so zahlreich wie im Mittelmeer. Soweit die Notizen vom Hesekiel. Und heute wissen wir ja, dass er können schreiben. Er ist ja nicht nur ein Prophet, er ist auch Priester gewesen. Und das können wir alles nachlesen im Buch Hesekiel Kapitel 47. Diese Prophezeiung von Gott hat dem Volk wieder Mut gemacht. Und darum haben sie den Tempel wieder aufbauen, sobald sie zurück in ihr Land nach Israel können. Und das ist unter den Persern möglich geworden. Etwa 140 Jahre, nachdem der Hesekiel das Bild hatte. Aber denkt, auch dieser Tempel ist wieder zerstört worden. Und das mal von den Römern, 70 nach Christus. Und gell, wenn wir heute auf den Tempelberg gehen, so sehen wir nur noch die Überreste von dem letzten Tempel, die Klagemauer. Seit 2000 Jahren hat Juden wieder keinen Tempel mehr und sie sehnen sich danach. Auch die meisten Juden haben noch nicht verstanden, dass ihr Messias, der von Gott geschickte Retter, ja schon da ist. Jesus Christus. So denken sie immer noch, sie seien verloren. Solange kein Tempel da ist, können sie mit Gott nicht ins Reine kommen. Sie leben immer noch nach dem Alten Testament. Und das beschäftigt sie sehr, besonders die orthodoxen Juden, die alles ganz richtig machen wollen von Gott. Wir wissen durch Jesus, dass wir keinen Tempel mehr aus Stein brauchen, um mit Gott Frieden dürfen zu haben. Wenn wir uns in so Steingebäuden wie Kirchen versammeln, so machen wir das, damit wir einen festen Ort haben, wo alle immer wissen, wo der Gottesdienst stattfindet. Aber wir können es ja auch draussen in der Natur machen, wie eine Bintu-Predigt oder auf dem Aholni oben. Jesus vermittelt zwischen uns jetzt, zwischen uns und Gott. Und so steht es im 1. Johannes 1,19, wenn wir Jesus unsere Sünden und Fehler bekennen, so vergibt er uns wegen dem, was er für uns am Kreuz da hat. Aber die allermeisten Juden haben das noch nicht erkannt. Sie haben nicht verstanden, dass das Neue Testament auch für sie gelten kann. Und darum sind heute, und jetzt rede ich von der aktuellen Zeit, sind heute ganz viele von ihnen eifrig dran und machen wieder Pläne für einen neuen Tempel. Wem es interessiert und wer gerne ein bisschen mehr darüber möchte wissen, geht mal ins Internet und gebt ein jüdisches Tempelinstitut. Dort kommt ihr auf die offizielle Homepage und könnt das alles nachlesen. Die Pläne bestehen, es ist alles parat. Die haben mit Architekten aktuelle Pläne gemacht, um den Tempel aufzubauen, originalgetreu. Sogar die ganzen alten Tempelgeräte haben sie nachher gebaut, wie sie im Alten Testament beschrieben ist. Und dann ganz sicher, originalgetreu, Gottesdienst wieder können durchzuführen. Sogar mit den alten Getreide und Tieropfer. Für uns als Christen, wo wir an Jesus Christus glauben, wir lesen, durch das Neue Testament, dass Gott aber mit dem Bild von dem Tempel mit Wasser vor einer Zeit geredet hat, die noch viel weiter in die Zukunft schaut. Die Bibel berichtet uns, dass wir einen Gott haben, einen Gott von der Wiederherstellung. Das Neue Testament berichtet uns, dass Gott die ursprüngliche Schöpfung, das Paradies. Und siehe, es war gut, es war sehr gut, und er ganz am Anfang für uns geschaffen hat, wiederherstellen. Die Bibel sagt dem, es wird ein Friedensreich kommen, das tausendjährige Reich. Viele, viele Propheten aus dem Alten Testament haben in so Visionen das Friedensreich schon dürfen sehen, gerade so wie der Hesekiel. Stellen wir uns vor, Frieden auf Erden, mit Jesus als König, da gibt es keine Korruption mehr. Krieg ist nicht mehr möglich. Und der Streit aus Schwertern werden Pflugscharen umgebaut werden. Und das Wasser aus dem Tempel symbolisiert Heil und Wiederherstellung. Es wird gesund werden, was krank ist worden durch einen Sündenfall. Frieden wird da sein und gedeihen. Und wir sind dazu eingeladen, zu diesem Reich, wenn wir Ja zu Jesus sagen. Nur, dass Gottes Volk, die Juden, über die Jahrhunderte oder eben sogar über Jahrtausende, weil sie so fest darauf warten, auf die verheißene Friedenszeit, immer wieder gedacht haben, jetzt ist es soweit. Aber jetzt muss es doch so weit sein. Und jetzt müssen wir den Tempel wieder aufbauen, damit das Friedensreich anfangen kann. Gell, wir Menschen denken ja so irdisch, was völlig normal ist. Und wir möchten doch gerne mit eigenen Händen Pläne machen, bauen, ausführen, vorwärts machen. Aber Gottes Plan, Und sein Zeitgefühl ist viel grösser. Noch ist es nicht so weit. Und doch schenkt uns Gott hier und da Zeichen dazu, dass sich diese Zeit wird erfüllen. Und ich möchte euch ein konkretes Beispiel geben. Ihr habt es gehört. Der Hesekiel beschreibt, dass dann, wenn es so weit wird sein, sogar das Tote Meer wird gesund werden. Was heisst das? Das Wasser, das aus dem Tempel fließt, fließt bis ins Tote Meer und macht es gesund. Mehrmals hat man schon probiert, Fische doch auch im Wasser vom Toten Meer zu züchten. Aber jedes Mal sterben die Tiere innerhalb von wenigen Minuten. Warum? Die Tiere sterben ab dem hohen Salzgehalt vom Toten Meer. Und wer von euch schon mal in Stier war und sogar schon mal drin gebadet hat, weiss, man muss gar nicht schwimmen. Man kann sich einfach ins Wasser legen und es dreht eben. So hoch ist der Salzgehalt. Er ist 10-mal höher als in allen übrigen Meeren der ganzen Welt. Ausser die Bakterien und seltenen Wasserpflanzen ist darum das Meer tot. Es kann nichts überleben. Und jetzt hört. Seit ein paar Jahren kann man Erstaunliches beobachten. Das Tote Meer liegt ja mehr als 400 Meter unter dem Meeresspiegel. Und das Ufer selber gilt als der tiefste Landpunkt der ganzen Erde. Seit ein paar Jahren schrumpft der Wasserpegel um bis zu 70 cm pro Jahr. So habe ich es auch mal gelesen. Und der Grund darin liegt, dass man aus dem Jordan, wo ja ins Tote Meer fließt, immer mehr Wasser rausholt für die Landwirtschaft. Und jetzt entstehen rund um das Tote Meer bei diesem Ufer so Schlammlöcher, so Teiche oder eine Art Tümpel. Und dort drin ist jetzt auf einmal Frischwasser. Und plötzlich sind dort Fische und grüne Pflanzen können dort wachsen. Wir werden heute Zeugen davon, dass das möglich ist. Und so ist es mit ganz, ganz vielen Prophezeiungen, die wir lesen und denken, ja, wie soll denn das jemals möglich sein? In unserem menschlichen Denken, es geht doch gar nicht. Wissenschaftlich hat man schon alles probiert. Es geht ja gar nicht. Wenn Gott will, dann geht's. Und auch das ist so ein Zeichen, wo Gott sagt, mein Wort wird sich erfüllen. Vollständig. Gebt nicht auf in eurem Glauben. Es lohnt sich. Das Wasser, das in dieser Vision aus dem Tempel fließt, das hat auch etwas mit uns heute zu tun. Es heisst, überall dort, wo es herfließt, wird der Boden gedeihen. Alles, was damit in Berührung kommt, darf aufblühen und heil werden. Das Wasser aus dem Himmel, das will schon heute und jetzt auch zu dir in dein Leben fließen. Gell, da wir heute nicht mehr in einen bestimmten Tempo müssen gehen, um mit Gott zu reden, sondern immer und jederzeit, so dürfen wir Gott auch immer wieder um seine Heilung bitten, um das, was wir nötig haben, um Ermutigung, um Stärkung, Freude. Die können wir und müssen wir nicht immer selber produzieren. Wir dürfen darum bitten und Frieden ins Herz. Das Wasser symbolisiert Gottes Heiligen Geist, der auch in dir wohnen möchte und dich stärken will. Gott hat nie zu dir gesagt, du musst alles selber. Du musst immer stark sein. Du musst perfekt sein. Nein, unser Gott sagt, in den Schwachen will ich mächtig sein. Und wir dürfen es zulassen. Jeden Morgen neu. Die Frau am Brunnen in Samaria, die wir in der Lesung vorher gehört haben, die hat schwer auf dem Herz gehabt. Sie hat keinen Frieden gehabt. Sie war in x Beziehungen mit x verschiedenen Männern und doch nie den Frieden gefunden. Und sie hat gesucht nach etwas, das ihr Herz erfüllen würde, was sie satt macht. wo sie das Gefühl hat, jetzt bin ich angekommen. Und da begegnet Jesus ihr ausgerechnet am Brunnen. Und er sagt zu ihr: Frau, gell, so oft bist du schon enttäuscht worden in deinem Leben. Nichts erfüllt dich wirklich. Ich sehe, du fühlst dich leer. Du suchst Halt. Und die Frau fragt: Woher weißt du? Jesus ist Gott und er sieht euch in unseren Herzen. Und er bietet uns Wasser an, das uns wirklich erfrischt. Gell? Wenn ein Mensch bereit wird und offen für Gottes Wirken und für seinen Geist, dann kann sich ein Menschenleben verändern. Plötzlich merkt man, da ist ja wirklich ein Gott, der mich gern hat. Einfach so, auch wenn ich nicht perfekt bin. Ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Das ist doch so eine bekannte Liedstrophe. Und wenn man jeden Morgen mit diesem Gefühl darf erwachen, so geht man ein bisschen anders durchs Leben. Ja, sagt, hat nicht auch unser Schweizer Land das lebendige Wasser nötig? Wie steht es denn mit der Zufriedenheit von unserer Bevölkerung? Jahr um Jahr nehmen sich Schweizer das Leben, weil sie keinen Sinn mehr sehen, weil sie das Leben nicht mehr aushalten können. Und das in unserem schönen Land. In so vielen Häusern herrscht Krach und Aufreden, und wie manches Herz leidet. Steht doch auch wir als Christen dafür ein, dass unser Land wieder neu darf in Berührung kommen mit dem lebendigen Wasser. Damit es kann durch unsere Strassen, durch unsere Dörfer und Städte fliessen. Und wie können wir da helfen? Indem wir selber das Wasser in uns innen sprudeln und können weitergeben. Indem, dass wir einander ermutigen und zueinander stehen. Und indem, dass wir getreu in seinem Wort lesen und andere auch wieder dazu ermutigen. Nein, wir müssen nicht alleine vorwärts gehen. Wir haben einander. Und die Quelle ist bei uns. Amen.